Da hat der Klaus eben davon gesprochen, er wollte jemand ganz Wichtiges begrüßen. Und dann hat er nur mich angesprochen. Das war leider falsch. Ich dachte, er wollte jetzt hinweisen auf unseren Herrn, in dessen Namen und in dessen Gegenwart hier zusammen sind. Möchte ich darauf hinweisen. Um den geht es uns. Und ich bin nur ein kleiner Diener in seinem Auftrag unterwegs. Ja, ein besonderer Tag, den wir heute erleben, geprägt von einem besonderen Ereignis, ein besonderes Thema. Ich fange heute mal mit einer Entschuldigung an. Ich habe zwar meinen Computer mitgebracht, da vorne steht er auch noch, aber der ist irgendwie nicht so ganz so kompatibel zu eurer modernen Technik. Das, was ich gerne auf dem Bildschirm hier sehen will, wird dahin projiziert. Und das, was ihr eigentlich sehen sollt, das habe ich dann hier. Ist also, wie sagt man, verkehrte Welt. Deshalb versuchen wir das heute so mit Winken aus der Ferne, dass wir die Bilder nach und nach einblenden können. Dann das Nächste, da kommt dann der Bibeltext. Das ist jetzt schon der nächste Fehler, den ihr erkennen könnt. Der zeigt nämlich jetzt die falsche Schriftart. Und wenn auf nachfolgenden Bildern der Text über den Rahmen hinausgeht oder sonst nicht ganz passt, hat mit der Technik zu tun. Wir wollen also miteinander nachdenken über diesen Vers aus dem Johannesevangelium, Kapitel 1, Vers 29. Da ist davon die Rede: Am folgenden Tag, da sah Johannes der Täufer, Jesus auf sich zukommen und er sagte: Seht, das ist Gottes Lamm, das die Sünde der Welt wegnimmt. Da auf der Leinwand habe ich mal die Übersetzung von Hermann Menge aufgeschrieben. Wir stellen das Ganze heute mal unter die Überschrift: Der Sündenbock. Das kommt bei uns in unserer Gesellschaft hin und wieder vor. Wir geraten aneinander. Irgendwas hat nicht so funktioniert, wie es sein sollte. Und dann suchen wir nach einem, der schuldig ist. Dann suchen wir nach einem Sündenbock, auf dem wir dann alles so richtig aufladen können. Bitte nächste Folie. Weitermachen. Und direkt noch zweimal. Genau. Im Englischen gibt es ein altes Volkslied. Da klagt eine Frau ihrem Mann, dass sie kein Wasser holen kann, weil der Kübel undicht ist. Das war möglicherweise, wie auf dem Bild, so ein alter Lederkübel. Und der kann schon mal brüchig und undicht werden, dann kann man kein Wasser holen. Der schlaue Henry entgegnet: Ach, dann repariere ihn doch. Ja, wie soll ich denn das Loch flicken, fragt die Frau zurück. Und es entwickelt sich so ein Dialog hin und her. Und irgendwann rät der Henry: Lisa, nimm Zwirn. Die Lisa hat aber Bedenken, der Zwirn könnte brüchig sein oder vielleicht reißen beim Nähen. Dann empfiehlt der Henry: Ach, dann mach ihn doch nass, damit er geschmeidig wird. Womit soll ich ihn denn nass machen? Mit Wasser. Ich kann aber kein Wasser holen, der Kübel hat ein Loch. Und dann fängt das Ganze wieder von vorne an. Ich glaube, im Deutschen haben wir so etwas Ähnliches. Ein Loch ist im Eimer, Karl Otto, so irgendwie heißt da, glaube ich, die deutsche Variante davon. Und da geht das auch wie in so einem Kreisverkehr und man findet den Ausweg nicht. Bitte die nächste Folie. Wir kommen auf die Schuldfrage zu sprechen. Menschen werden aneinander schuldig und dann ist Gemeinschaft schwierig geworden und es dreht sich alles um die Schuld, um die Schuldfrage. Der schwarze Peter wird von einem zum nächsten weitergereicht. Man sucht nach Entschuldigungen und Ausreden, aber das Problem mit der Schuld steht da und wird nicht gelöst. Wir können das mit so einem Kreisverkehr mal andeuten. Der Herr A, nennen wir mal so, der nörgelt. Das hat zur Folge, der Herr B. fühlt sich unter Druck gesetzt. Und weil der Herr B. sich unter Druck gesetzt fühlt, zieht er sich zurück. Das kommt bei dem Herrn A. so an, er fühlt sich alleingelassen und gemieden und deshalb fängt er an zu nörgeln und der Kreis geht wieder von vorne los. Oder aber die Frage nach Anklage und Schuld. Irgendjemand klagt mich an, das gefällt mir aber überhaupt nicht. Und ich suche nach Ausreden und schiebe das auf einen anderen und dann kommen wir auch wieder so in einen Kreislauf rein. Dann fängt der andere an, sich zu entschuldigen und gibt die Anklage weiter. Das ist so eine Art Teufelskreis, ein Kreisverkehr ohne Ausweg. Das ist eine Gewohnheit, die in uns Menschen drinsteckt seit Anfang der Menschheit. Als der Adam gefragt wurde, da nahm das Ganze seinen Lauf. Gott, ich doch nicht. Die Frau, die du mir gegeben hast, die war es. Und dann geht das los und es dreht sich alles im Kreis. Der andere ist schuld. Ja, bis heute, genau, dann haben wir da den Angeklagten oder den Sündenbock. Alle gucken auf ihn, alle zeigen auf ihn und eigentlich müsste der Kopf jetzt wie eine Tomate knallrot sein, wenn man da so bloßgestellt dasteht. Das ist der Brennstoff für Konflikte bis in die heutige Zeit. Ob es zwischenmenschliche Beziehungen sind, da kriselt es, da knirscht es, da knallt es. Oder ob es die schwierigen Beziehungen in der Politik sind, bis dahin, dass irgend so ein Depp anfängt, Krieg zu führen. Und es geht weiter bis hinein in unsere Beziehung zu Gott. Ein solcher Kreislauf, Anklage und Schuld, versuchte Entschuldigung und erneute Anklage. Wir kommen aus diesem Kreislauf nicht raus. Es sei denn, wir kommen endlich an den Punkt, dass wir uns der Schuld stellen. Darum ging es auch Johannes dem Täufer, als er unermüdlich und mit großem Ernst das Volk Israel zur Buße, zur Umkehr zu Gott aufgerufen hat. Das Reich Gottes war im Kommen und nun galt es, sich bereit zu machen auf die Ankunft des Messias, sich bereit machen, dem kommenden Herrn begegnen zu können. Der würde Gerechtigkeit bringen. Mit dem ist es möglich, aus diesem Teufelskreis, aus diesem Kreisverkehr herauszukommen. Das Bewusstsein der Schuld ins Fasten. Es war der Antrieb für seinen, ja auch nicht gerade zimperlichen Umgang mit den Selbstbewussten und Verhärteten in seiner Zuhörerschaft. Und wenn ich da an die eine oder andere Stelle denke, was der da so losgelassen hat, ihr Schlangenbrut, ihr Otterngezücht, huiuiui, gar nicht freundlich. Traue ich mich aber nicht, heute Morgen sowas zu sagen. Gehört sich nicht. Und dann erlebt er, dass Menschen zu ihm kommen. Und angesichts der Schuld ihre Sünde bekennen. Die täglichen Beichten, die der Johannes, der Täufer, hörte, verstärkten noch mehr seine Last. Und jede Taufe, die er durchführte, wurde zu einer Proklamation. Johannes der Täufer wusste, zwischen der Schuld des Volkes und dem Kommen des Messias besteht ein Zusammenhang. Der Sünde fertig. Der schafft das, was wir nicht können, diesen Kreislauf zerbrechen, den Ausweg finden. Er durchbricht diesen unheilvollen Kreis, wo sich Sünde an Sünde kettet und Schuld auf Schuld geladen wird. Er kann das, weil er wirklich vergeben kann. Und wenn Jesus vergibt, dann ist das, was vorgefallen ist, wirklich ausgeräumt. Unsere Sünde trennt uns von Gott. Die Schuld, die wir auf uns geladen haben, ist wie so ein großer Berg, der den Zugang zu Gott versperrt. Jesus, er räumt das weg. Und der Weg zurück zu Gott ist frei. Wenn er kommt, dann ist es möglich, dass dieser Kreislauf zerbrochen wird, dass wir den Ausweg finden. Wir kommen auf Punkt 3 zu sprechen, Jesus Christus als Richter und als Opferlamm. Am Anfang seines Dienstes, da sieht Johannes der Täufer Jesus hauptsächlich als Richter und Ankläger. Nächstes Bild. Ich hoffe, das einigermaßen zu erkennen. Der Täufer sprach davon, die Axt ist schon den Bäumen an die Wurzel gelegt. Der gute Mann hier, der hat seine Axt ein bisschen höher geschwungen. Wir Siegerländer kennen uns ja mit Hauberg aus, wissen, wie sowas funktioniert. Aber um das mal so vor die Augen zu führen. Jesus als Richter, die Axt ist den Bäumen an die Wurzel gelegt. Oder wenn wir das nächste Bild noch mit dazu nehmen, da geht es darum, dass jemand am Worfeln ist. Die Getreideernte ist eingebracht, das Getreide ist gedroschen und jetzt liegen die Körner und Spreu auf einem Haufen. Und dann wird die Worfschaufel genommen und das Ganze hochgeworfen. Die leichte Spreu, kann man hier erahnen, fliegt weg und die schwereren Körner bleiben unter. Fallen runter und bleiben dann liegen. Das Gute und Böse wird voneinander getrennt. Und jedes bekommt seinen entsprechenden Lohn. Johannes der Täufer spricht davon, er predigt davon. Und auch deshalb lädt er ein zur Buße, zur Umkehr. Und jeder, der sich dem Kommenden zuwendet, sich dem im Glauben anvertraut, für den ist Vergebung da. Wer wirklich, wer wahrhaftig umkehrt, seine Sünde bereut, der erfährt diese Befreiung, die der Herr bringt. Aber zunächst einmal hat Johannes diesen Blick auf Jesus. Als Richter kommt er. Dann einmal weiterschalten. Nachdem Jesus Christus getauft worden ist, kommt auf einmal ein ganz anderer Ton in die Predigt des Täufers. Da kommt ein frischer, ein fröhlicher Ton in die Verkündigung hinein. Die frohe Botschaft der Vergebung und der Versöhnung. Menschen, die die Last der Schuld loswerden wollen, die finden da jetzt endlich eine Antwort auf all ihre Fragen. Da kommt einer, der das Problem löst. Das Lamm, das Gott spendet, das trägt die Sünde der Welt. Man könnte man jetzt fragen, wie kommt es dazu, dass bei dem Johannes, dem Täufer, dieser Tonwechsel in der Verkündigung stattfindet? Bitte, nächstes Bild. Es könnte sein, er erinnert sich an das Passa. Bei dem Passa damals wurden Lämmer geschlachtet und das Blut an die Türpfosten gestrichen. Wir erinnern uns an den Bericht im Alten Testament von dem ersten Passafest, wo dann der Würgerengel, der Todesengel, an diesen Türen vorüberging, weil da waren die Israeliten drin. Vielleicht denkt Johannes der Täufer an dieses Ereignis, an dieses geschlachtete Lamm, das dazu führte, dass dieses Gericht an Israel vorüberging. Oder, nächstes Bild, am Versöhnungstag in Israel, da werden zwei Böcke in besonderer Weise als Opfer dargebracht und der eine Bock, der wird in die Wüste gebracht, in die Wüste geschickt. Der Priester legt seine Hände auf den Kopf des Tieres und überträgt mit dieser symbolischen Handlung die Schuld des Volkes auf das Tier, und das wird dann, heute würde man sagen, zum Teufel gejagt, zu irgend so einem Azazel, zu einem Götzen in die Wüste getrieben, in die Wüste geschickt. Vielleicht denkt Johannes der Täufer an dieses Ereignis, an diesen Sündenbock, der jedes Jahr neu zu diesem Versöhnungstag geopfert wurde. Nächstes Bild. Oder vielleicht dachte Johannes der Täufer an die Opferlämmer, die Jahr aus, Jahr ein an jedem Morgen und jeden Abend geopfert wurden. Tagtäglich solche Lämmer, die geschlachtet, geopfert wurden. Wir haben eben schon den Text gehört aus dem Buch des Propheten Jesaja, wo die ganze Sünde und Schuld nicht nur Israels, auch unsere Sünde und Schuld auf Jesus Christus geladen wird. Er trägt diesen Schlamassel. Wegen unserer Sünde und Schuld führt sein Weg in dieses Leiden bis in den Tod hinein. Ja, die Strafe für unsere Sünde ist auf ihn gelegt. Und so erhalten wir Frieden, oder man kann auch übersetzen, auf ihn gelegt zu unserem Heil. Und durch das, was er erlebt, bis dahin, dass er sterben muss, dadurch wird uns Heilung zuteil. Aus der Geschichte Israels unterschiedliche Überlegungen, die möglicherweise dem Johannes, dem Täufer, durch den Kopf gegangen sind. Und deshalb kommt es zu dieser Veränderung in seiner Verkündigung. Erst Jesus als Richter, das ist mehr so eine drohende Botschaft. Pass auf, da kommt einer. Aber dann kommt das andere dazu. Der da kommt, der bringt Vergebung, der bringt Erlösung, der bringt Befreiung, neues, geheiltes Leben. So kommt es also zu einer ganz neuen Sicht des Messias. Eine Sicht, die damals von den Juden nicht begriffen wurde. Auch die Jünger Jesu taten sich schwer damit, diesen Gedanken anzunehmen, zu akzeptieren. Bisher sah man in dem Messias den Löwen aus dem Stamm Juda. Ein erstaunliches Tier. Ich war vor ein paar Tagen in Würgendorf. In Würgendorf erinnerte ich mich daran, da bin ich irgendwann Mitte der 80er Jahre mal gewesen, und wir haben einen Spaziergang durch Würgendorf gemacht und kamen an einem Haus vorbei, da hatte einer so eine kleine niedliche Miezekatze, ein ausgewachsener Löwe in Würgendorf. Und als wir da vorbeikamen, ich weiß nicht, ob das an mir gelegen hat oder überhaupt, dass da Leute vorbeikamen, da meinte diese nette kleine Katze, ihre Stimme erheben zu müssen. Und das Brüllen eines Löwen, hey, da stellen sich einem alle Haare auf, selbst die, die man nicht mehr hat. Und es läuft einem kalt und warm den Rücken rauf und runter. Wir sind also zügigen Schrittes weitermarschiert. Meine Erinnerung an Würgendorf. So stellte man sich den Messias vor, wenn er kommt. Ein Löwe, ein kraftvolles Tier, und wenn der kommt, der räumt dann so richtig auf. Dass aber aus diesem Löwe das Lamm Gottes wird, das konnte man sich kaum vorstellen. Aber wenn wir nachlesen, Offenbarung Kapitel 5, so von Vers 1 an, da tauchen in diesen wenigen Versen beide Bilder auf. Jesus, der Löwe aus dem Stamm Juda, aber auch das für uns geschlachtete Gotteslamm. Man erwartete einen König, und es kam der Knecht Gottes, der die Sünde des Volkes auf sich nahm. Man erwartete, da kommt einer als Richter. Es kam aber einer, der unser aller Fürsprecher wird. Man erwartete den Gläubiger, es kam aber der bezahlende Bürger. Das, was ich nicht bezahlen konnte, wo alle Schätze der Welt niemals ausreichen, er hat dafür bezahlt. Bitte nächste Folie, da sind wir bei Nummer 4. Das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt trägt. Jesus ist ein Opfer. Gott, der Vater, hat ihn, seinen Sohn, dahingegeben. An unserer Stelle. Nächstes Bild. Aus der Geschichte von Abraham. Da kann einem das Knie weich werden, wenn man das so liest. Der Abraham sollte seinen Sohn opfern. Auf dem Berg Moria. Dann sind sie losgezogen und unterwegs fragt der Junge: Du Papa, wir haben Holz, wir haben Feuerzeug, du hast ein scharfes Messer dabei. Aber wo ist denn das Opfertier, das wir opfern sollen? Ich könnte mir vorstellen, da hat der Abraham erstmal so einen dicken Kloß im Hals und kann erstmal nichts sagen. Ich weiß nicht, wie lange er gebraucht hat, bis dass er sagen konnte, Gott wird uns ein Opfertier zeigen. Und dann am Ort angekommen, bauen sie zusammen einen Altar, alles wird vorbereitet, das Holz da drauf. Und dann packt der Abraham seinen Sohn obendrauf, holt das Messer raus und im letzten Moment kommt die Stimme vom Himmel: Halt ein, es ist genug. Und dann finden sie da hinten im Gebüsch den Witter, der sich da verheddert hat, der geopfert wird. In Johannes Kapitel 3, im Vers 16, da haben wir die neutestamentliche Erklärung. Derart hat Gott der Welt seine Liebe bewiesen, dass er seinen eigenen Sohn hingab, damit alle, die sich ihm glaubend anvertrauen, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Gott beweist uns seine Liebe, indem er seinen Sohn als Opfer für uns hingibt. Wie könnte ein Mensch Schuld wegnehmen? Jeder Einzelne hat ja an sich selbst genug damit zu tun. Ich werde mit meiner Schuld nicht fertig. Wie sollte ich dann mit eurer Schuld noch fertig werden können? Da lesen wir zum Beispiel in Markus 8, Vers 37, was könnte ein Mensch als Gegenwert oder anders übersetzt als Lösegeld für sein Leben geben? Da fällt mir nichts ein, was ich bezahlen könnte. Oder Psalm 49, Vers 8 und 9, den Bruder loszukaufen kann ja doch kein Mensch, noch an Gott das Lösegeld für ihn zu zahlen. Denn unerschwinglich hoch ist der Kaufpreis für ihr Leben. Er muss davon Abstand nehmen für immer. Wir können das Schuldproblem nicht lösen. Bezeichnenderweise redet auch Johannes der Täufer nicht von der Vielzahl der Sünden, sondern er spricht von der Sünde Einzahl. Er fängt nicht an zu sprechen über alle möglichen Grobheiten und Verfehlungen und was man sonst sich alles zu Schulden lassen kommen kann, sondern er spricht von der Sünde als Ganzes. Mal ganz kurz überlegt, was ist der Unterschied zwischen Sünde, Einzahl, und die Sünden, Mehrzahl? Die Sünde ist ein Zustand. Der Zustand der Trennung von Gott. Wir befinden uns im Zustand der Trennung von Gott. Seitdem der Adam und seine Eva damals Murks gemacht haben. Die Gemeinschaft mit Gott war zerstört. Das Paradies, den Garten Eden, mussten sie verlassen. Sie waren getrennt von Gott. Und jeder, der nun in diese Welt geboren wird, der wird nicht im Garten Eden geboren, sondern getrennt von Gott. Wir befinden uns in diesem Zustand der Sünde, getrennt von Gott. Und weil wir in diesem Zustand leben, gibt es in unserem Leben viele Sünden. Kleine, große, dicke, dünne, wichtige, unwichtige. Aber egal, was es für eine Sünde ist, wir sind getrennt von Gott. Die Sünde kann man auch vergleichen mit einem Filz. Also sowas gibt es zum Beispiel bei korrupten Regierungen, wo sich so ein Filz gebildet hat, wo alles miteinander irgendwie verflochten ist und man es nicht mehr auseinanderkriegt. So bilden auch die Sünden in unserem Leben ein untrennbares Gewebe, Fäden, die sich verhängt und verheddert und verschlungen haben. Und eine Unachtsamkeit führt zum Groll bei dem anderen, führt zur Bitterkeit bei dem Nächsten. Und deshalb machen wir uns manchmal unser Leben so schwer. Und dann stehe ich auch da, wenn es heißt, wer ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Möchte ich jetzt am liebsten hier hinter der Wand verschwinden? Keiner von uns hat die berühmte weiße Weste. Und dann kommt Jesus und er nimmt diese Gesamtschuld auf sich. Petrus schreibt in seinem Brief, an seinem Leib hat Jesus diese ganze Schuld hinaufgetragen an dieses Fluchholz. Bitte nächstes Bild, noch ein weiter. Jo, an jedem Versöhnungsfest der Juden wurden zwei Böcke geopfert. Nächstes Bild, das ist ein Bild von einem Kirchenfenster. Ich muss jetzt gestehen, ich weiß nicht mehr, wo das war. Aber hier wird diese Szene dargestellt. Zwei Böcke sind ausgewählt worden zum Opfer am Versöhnungstag. Und auf dem Tisch, da wird gewürfelt, da wird das losgezogen, welcher der Böcke geschlachtet wird, dass das Blut ins Allerheiligste vor Gott gebracht wird oder welcher dieser Böcke in die Wüste gejagt wird. Nächstes Bild, nochmal diese Szene, dass der Priester seine Hände vor dem versammelten Volk auf das Opfertier legt, die Sünden entsprechend überträgt. Das eine Tier wird geschlachtet, der andere in die Wüste gejagt. Nächstes Bild, das ist nochmal so eine Szene. Kann ich jetzt leider nicht lesen, wer der Künstler war, der es dargestellt hat. Auch wieder der Versuch, das darzustellen wie ein Mann, der bereitsteht, der den Bock dann in die Wüste zu bringen hat. Erkennt ihr den Zusammenhang zum Karfreitag? Da wurde auf einmal auch geschrien, hinweg mit ihm. Man könnte auch übersetzen, jagen in die Wüste. So wie dieser Bock damals in die Wüste gejagt wurde, so sagt man über Jesus, wir wollen ihn nicht, hinweg mit ihm. Und dann wurde er zur Hinrichtung geführt, außerhalb der Stadt, außerhalb der Stadtmauern auf so einem Hinrichtungshügel, außerhalb der Stadt, das heißt ausgeschlossen aus der menschlichen Gesellschaft. Das ist eine Igitt, mit dem wollen wir nichts mehr zu tun haben. Deshalb weg mit dem, raus mit dem. Ausgestoßen vor der Stadt, dort am Kreuz. Da starb er für uns. Nächste Folie. Ach so, das hätte eben noch da reingehört. Bitte eins weiter. Siehe, Johannes der Täufer in Aktion am Jordan, wo er predigt und Menschen, die umkehren, tauft. Dass sich ein Mensch zum Sündenbock macht, gibt es eigentlich nicht. Menschen werden zum Sündenbock gemacht von anderen. Aber dass einer herkommt und sagt, ich will jetzt mal für euch der Sündenbock sein, das macht doch keiner. Und dass nun einer kommt, der ganz alleine die Schuld der Welt auf sich nimmt, um Frieden zu schaffen zwischen Gott und Mensch. Welcher Mensch hätte sich das jemals ausgedacht? Keine Idee von Menschen, das ist Gottes Plan. Und deshalb hat Paulus recht, wenn er im Korintherbrief schreibt, für die einen eine anstößige Sache, für die anderen eine Torheit, eine Dummheit. Kein Mensch käme auf die Idee, dass ein Verfluchter, wer am Kreuz hing, der galt als von Gott verflucht. Kein Mensch käme auf die Idee, dass jemand, der rechtmäßig nach weltlichem und kirchlichem Recht verurteilt und hingerichtet ist, dass so einer der Erlöser der Sünder sein könnte. Deshalb nach menschlicher Meinung Torheit, eine anstößige Sache. Hör auf, davon zu sprechen. Aber genau das ist Gottes Plan und Gottes Weg. Bitte nächstes Bild. Noch ein weiter, Entschuldigung. Ja, ein Bild von dem Isenheimer Altar, wo jemand in großartiger Art und Weise die Szene von Golgatha auch dargestellt hat. Bitte eins weiter machen. Das ist ein Ausschnitt aus dem Ganzen. Genau genommen ist das Bild falsch. Warum ist das falsch? Jesus am Kreuz und Johannes der Täufer, der mit etwas zu lang geratenem Finger auf Jesus zeigt. Aber Johannes der Täufer kann doch gar nicht da stehen. Der ist ja schon ein paar Jahre vorher hingerichtet worden. So gesehen stimmt das Bild nicht. Aber von der Verkündigung her ist genau das das Richtige. Johannes der Täufer, der auf den Herrn hinweist. Bitte nächstes Bild. Nochmal ein Ausschnitt aus diesem Bild. Am Fuß des Täufers das Lamm Gottes. Hier kann man es, möglicherweise könnt ihr es nicht erkennen, weiß nicht so genau. Ihr seht den Abendmahlskelch und aus dem Hals des Tieres fließt Blut da hinein. So ist das hier dargestellt. Also der Künstler hat sich eine ganze Menge Gedanken gemacht darüber, wie er das im Bild darstellen kann. Der Täufer weist hin auf Jesus Christus. Siehe, das ist Gottes Liebesbeweis zu uns. Siehe, das ist Gottes Lösung für unser Sünden- und Schuldproblem. Der ganze alttestamentliche Opferdienst weist immer wieder hin auf den Herrn. Und all die unzähligen Tiere, die geschlachtet wurden, waren nie genug. Es musste etwas Besseres kommen, bis dass der Vater seinen Sohn sendet. Jesus für uns dahingegeben. Diese Hingabe wurde bestätigt, beglaubigt. Das fängt an bei der Taufe Jesu durch den Johannes. Auf einmal geht der Himmel auf, da kommt was runter, die Stimme ist zu hören, das ist mein geliebter Sohn, auf den sollt ihr hören. Die Wunderzeichen, die Jesus tat, bestätigen ihn als den Messias. Dann bei der Hinrichtung die Trauer der Schöpfung, wird es auf einmal ratzeduster, die Erde erzittert, bebt. Am allermeisten wird diese Hingabe bestätigt durch die Auferstehung Jesu. Von daher auch von meiner Seite herzliche Einladung für übermorgen zum Gottesdienst, dass wir dieses Halleluja-Fest groß feiern, den Sieg Jesu. Das Opfer, das er gebracht hat, wurde angenommen. Und das ist ein Opfer, das nicht wiederholt werden muss. Wir brauchen keine Tiere mehr zu schlachten. Dieses Opfer reicht aus für all unsere Sünde und Schuld. Die gesamte Menschheit, da reicht es aus. Es reicht aus für alle Zeiten. In der Ewigkeit wird dieses Opfer immer noch genügen. Wir machen eins weiter, kommen in die Schlussrunde. Die Streitfrage ums Christentum. Bitte nächstes Bild. Da streiten sich zwei, ob die Christen nun Optimisten oder Pessimisten sind. Der Pessimist, der sieht alles ganz dunkel mit Gewitterwolke. Der Optimist, für den scheint immer die Sonne. Sind Christen Optimisten oder Pessimisten? Der eine sagt, oh, klarer Fall, Christen sind Optimisten, weil überall in der Bibel steht doch, freut euch. Der andere, Moment, langsam. Ich denke eher andersrum. Das Christentum ist ganz und gar eine pessimistische Sache. Denn überall ist da in der Bibel von Sünde und Buße die Rede. Die Bibel bezeichnet die Erde als ein Jammertal oder ein Tränental. Pessimismus. Wer von beiden hat er nun recht? Keiner. Die Optimisten haben bildlich gesprochen die berühmte rosa-rote Brille auf, durch die sie alles sehen. Die Pessimisten haben eher so eine ganz dunkle Sonnenbrille auf der Nase, wo sie alles ganz düster sehen. Christen sind Menschen, denen Gott die Brille abgenommen hat. Sowohl die rosa-rote wie auch die ganz dunkle. Und weil Gott ihnen die Brille abgenommen hat, sehen sie nun die Welt und das Leben in der großen, schauerlichen Wirklichkeit, wie es tatsächlich sich um uns herum abspielt. Wir brauchen keine Pessimisten zu werden, weil es angeblich immer nur mit Sünde und Schuld zu tun hat. Denn Gott zeigt uns eine andere, noch viel größere, herrlichere Wirklichkeit. Bitte nächstes Bild einblenden. Jo, dann sind wir wieder bei unserem Bibeltext. Seht, das ist Gottes Lamm, das die Sünde der Welt trägt oder hinwegnimmt. Jesus Christus hat den Kessel geflickt, der undicht war, weshalb man kein Wasser holen konnte. Durch Jesus geflickt, repariert. Es ist unnötig, irgendwelche neuen Sündenböcke suchen und schlachten zu müssen. Sondern da steht ein anderer für uns gerade, Jesus Christus, der die Sünde gesühnt, die Schuld bezahlt hat. Heute an diesem Tag steht dieses Ereignis besonders vor uns. Der Herr, der für uns in den Tod gegangen ist. Und wenn ihr dann am Sonntag miteinander das Mahl feiert, in den Zeichen des Mahles wird uns das wieder vor Augen gestellt, was Gott für uns getan hat, zu unserem Heil, zu unserem Leben. Er ist für uns der Sündenbock geworden, suchen wir also keine anderen mehr, sondern halten wir uns an ihn, dass wir in ihm die Erlösung haben, das neue Leben. Lasst uns beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir für diesen Tag, für diesen Gottesdienst. Danken dir, dass wir in besonderer Weise auf dich sehen dürfen, der du für uns dieses Lamm Gottes geworden bist, das unsere Sünde sühnt, unsere Schuld hinwegträgt. Ja, wir waren rettungslos verloren, gefangen in so einem Kreisverkehr. Du musstest kommen, um einen Ausweg zu schaffen. Herr, wir danken dir für das Heil, das du uns erworben hast. Wir bitten dich, öffne uns die Augen für die Wahrheit unseres Lebens, dass wir ohne dich dem Verderben entgegenlaufen. Öffne uns den Blick dafür, dass allein du uns Rettung geben kannst. Und gerettet werden wir aus Gnade durch den Glauben an dich. Und so bitten wir dich, hilf uns zu diesem Glauben. Und erhalte in uns diesen Glauben, stärke du diesen Glauben, dass wir an deiner Hand den Glaubensweg gehen können, bis dass du uns ans Ziel bringst. Danke, dass du unser Retter geworden bist. Amen.
Vater im Himmel, segne uns und behüte uns. Lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Und segne bitte auch alle, die krank sind, die schwer krank sind, die trauern. Und segne bitte auch alle, die heute nicht kommen konnten. Und lass uns selbst jeden Tag neu zum Segen werden. Amen.